Dann schon mal herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im Block Rechenzentren. Ich denke mal, ich übergebe gleich das Wort und viel Spaß. Und du hast ja einen längeren Vortrag, du hast ein bisschen mehr Zeit als dein Vorredner.
So, kann man mich hören?
Wundervoll.
Ja, das mit der Zeit weiß ich gar nicht so genau. Ich meine eigentlich, ich habe nur eine Stunde angegeben, aber beim Erstellen des Vortrags ist mir dann so aufgefallen, vielleicht sind anderthalb Stunden gar nicht so schlecht. Herzlich willkommen. Das sieht so ähnlich aus wie gerade eben auch zuvor, die sitzen geblieben sind. Der Pulli ist der gleiche, das Gesicht ist ein bisschen anders, aber das Thema ist ganz anders und auch was wir gleich machen, ist ganz anders. Es wird sehr technisch. Wer hat schon mal von IVPN und XLAN irgendwie gehört? Okay, wer hat es schon mal genutzt? Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also da habe ich mit weniger gerechnet. Wundervoll. Gut. Als ich diesen Vortrag gemacht habe, kam ich mir irgendwie so ein bisschen so vor. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr da mit so Salesmenschen zusammensitzt und die euch ihren neuen Krams verkaufen wollen. Und dann mache ich auf meinem Zettel schon mal die Felder und fange an, die Wörter einzutragen. Wir machen nicht alles, was da jetzt draufsteht, aber ganz viel davon. Das andere ist so, naja, ne, Cyber, was man halt immer hört. Ich hoffe, es wird nicht so langweilig und stupide wie bei Sales-Vorträgen und ähnlichen Dingen, sondern ihr könnt irgendwie richtig was mitnehmen und was lernen. Ich erzähle kurz zu mir irgendwie, ich mache hier Sysadmin, ich mache Data Center Engineer, ich mache, keine Ahnung, Site Reliability Engineer, Linux Engineer. Sucht euch was aus. Ich habe ganz viel Hardware-Automatisierung seit meinem Berufsanfang vor 6 Jahren gemacht. Wer es kennt, weiß, dass das ein oft undankbarer Job ist, irgendwie Hardware, RAID-Controller, BMCs oder ähnliches zu automatisieren. Das war aber ganz gut, das ist ein super Einstieg, so, ne? Mal das eine Ende von irgendwie einem Rechenzentrum kennenlernen und jetzt bin ich bei der nächsten Ebene vom Rechenzentrum momentan gelandet und mache ganz viel Netzwerk. Ich bin Ausbilder, wir bilden aus als Firma, ich habe da viel Spaß dran, das ist eine gute Sache. Wir müssen alle mehr ausbilden, deswegen steht das hier mit drauf, weil ich das einmal erwähnen wollte. Wir haben irgendwie alle Fachkräftemangel und keiner will ausbilden. Also Leute, bildet aus. So, was machen wir heute? Das ist unser Ausschnitt von dem Buzzword-Bingo. Wir haben ganz viele Tools und ganz viele Technologien. Wir müssen hier einmal alle ein bisschen durchgehen und besprechen und gucken, was wir davon für unser letztendliches Konstrukt brauchen. Dann setzen wir das Ganze zusammen, auch einmal theoretisch erzähle ich das kurz, wie das da abläuft und dann gucken wir uns das Ganze auch an. Also ich werde eine Live-Demo machen, ich hoffe, es funktioniert zu mindestens 99% irgendwie so, 90% so, wie ich mir das gedacht und gewünscht habe. Das werden wir dann sehen, wie das im Detail irgendwie alles aussieht und läuft. Wer weiß, was GNS3 ist? Okay, GNS3 ist ein Netzwerksimulator. Ja? Also wir können uns da klickibunti unsere virtuellen Maschinen zusammenziehen, Netzwerkkabel von hier nach da stecken und das dann konfigurieren. Entweder nur Netzwerk oder man kann auch Server drauf testen, wie man möchte. So, also, warum sind wir überhaupt hier? Warum bin ich hier? Warum habe ich das gemacht? Was wollt ihr vielleicht damit machen? Also das knüpft total gut an das, was Daniel eigentlich jetzt im vorherigen Vortrag erzählt hat und was genau daran weitergeht. Wir wollen moderne Rechenzentren und moderne Netzwerke irgendwie machen. Ganz oft geht das irgendwie einher mit dem, was an diesem Netzwerk dranhängt, weil dieses Netzwerk an sich ist ganz oft irgendwie witzlos, wenn da nichts dran ist. Ganz oft sind da im Rechenzentrum Server dran und die können diesen ganzen modernen Schnickschnack hier so Layer 3 und Routing bis zum Host, können die nicht, wollen die nicht, dürfen die nicht, keine Ahnung. Das soll uns auf der Netzwerkebene aber nicht davon abhalten, trotzdem irgendwie coolen, heißen Scheiß zu machen. Wir wollen halt versuchen, moderne Netzwerke zu bauen und trotzdem irgendwie dieses Legacy, also ja, ich sag mal Legacy-Systeme und Legacy-Netzwerk-Anforderungen mit einzubringen und zu verheiraten irgendwie. Grundsätzlich in meinem Beruf und wahrscheinlich in auch vielen von euren Berufen, wenn es nicht automatisiert ist, dann gibt es das nicht. Ja? Also irgendwie hier selber VMs zusammenklicken, mir meine Switche manuell zu konfigurieren, das ist nicht mehr zeitgemäß, das führt zu Fehlern, das führt zu Debugging-Sessions von hunderten Stunden. Das muss irgendwie der Ansatz sein. Mir ist vollkommen klar, dass das nicht überall realistisch ist. Aber wenn man zum Beispiel mal hier so ein neues Projekt hat und sagt, hey, wir machen jetzt hier ein ganzes neues Netzwerk, dann macht es bitte auch automatisiert. Viele Wege führen da nach Rom. Also wir machen jetzt halt hier ganz viel mit Ansible, wobei Ansible auch nur von dem ganzen Konstrukt, was wir gleich haben, ein kleiner Teil ist, letztendlich irgendein Standard, irgendwas, was es schon viel gibt, wofür es Dokumentation gibt, was gewartet ist. Und dann tut das genauso gut. Nur bitte nicht per Hand. Das Ganze ist auch so gebaut für weniger technische Menschen, sage ich mal. Also wir sind da Dienstleister und haben dieses Konstrukt da erstellt und automatisiert und gebaut. Letztendlich müssen es aber Menschen auch bedienen können und neue Netze zusammenfügen können und erstellen können, die da nicht jetzt 300 Stunden Netzwerktraining gemacht haben und schon 5 Jahre lang irgendwie im Rechenzentrum rumgerannt sind. Das ist grundsätzlich ja der Sinn der Automatisierung, vielleicht, dass man da auch ein bisschen was wegabstrahiert und sagen kann, hey, das wird dadurch einfacher und das ist angenehmer. Und selbst für Menschen, die technisch irgendwie ihren Krams kennen, also wenn ich nur meinen Krams in Netbox zusammenklicken muss und dann irgendwie das einmal ausrolle, das macht halt Spaß, das ist angenehm und so will ich eigentlich arbeiten. Was versuchen wir denn eigentlich hier zu lösen? Was wollen wir eigentlich hier? Das ist mal so kurz die Problemstellung, sage ich mal. Wir haben da oben so eine Fabric, nennt sich das, sagt man, das sind die Switche, Spine, Leaf. Erstmal egal, da gibt es irgendwie Switche und Netzwerk und da routen wir drin. Das ist das, was uns als Netzwerkmenschen das Leben einfacher macht. Ja? Ich will kein Switche mehr haben, ich will kein Broadcast Store mehr haben, ich will kein Spanning Tree mehr haben. Ich muss zugeben, wie gesagt, weil ich noch nicht so lange dieses ganze Netzwerkgedöns mache, ich musste nie STP in einem größeren Umfeld konfigurieren. Ich hatte letztens mal ein Problem damit und habe mir schon gedacht, jo, danke, bitte nicht nochmal. Das ist schön und gut, aber wie gesagt, das ist nicht immer so einfach zu sagen, wir machen jetzt überall Routing. Da unten hängt, wie gesagt, halt was dran. Die Hosts und Netz und Server haben in der Regel eigentlich alle VLAN und können eigentlich alle VLAN und machen alle irgendwie VLAN. Und idealerweise kommen alle VLANs überall im Rechenzentrum wieder raus und können überall verwendet werden. Das sind so unsere Anforderungen, die müssen wir irgendwie abdecken. Und diese Hosts sprechen, wie gesagt, nur Layer 2, also die switchen nur, die können nur Bridging. Und wir im Netzwerk darüber machen Magie und Feenstaub und machen das Ganze besser und schön. Wenn wir gerade auf dieses Bild gucken, vielleicht noch als Hinweis, die ganze Automatisierung und die ganze Fabric ist erstmal so gebaut, dass es eine externe Routing-Instanz dazu gibt. Also wir haben unsere Netze irgendwie, die Geräte in den Netzen können miteinander kommunizieren und wenn sie irgendwie übers Netz hinaus kommunizieren wollen, dann gibt es eine externe Routing-Instanz. Das lassen wir jetzt hier weg, kann ich nächstes Jahr nochmal genau 1,5 Stunden drüber reden und über 30 andere Themen auch noch. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass das irgendwie extern gemacht wird. Man kann in diesem ganzen IVPN-WXLAN-Standard auch Inter-WXLAN-Routing einbauen und das machen. Das ist aber auch eine Sicherheitsfrage, also zu sagen, wir haben eine wirklich kontrollierbare Instanz, vielleicht auch noch hier irgendwo zertifiziert und ähnliche Anforderungen. Deswegen ist das erstmal raus und es wird es jetzt auch nachher in der Demo nicht geben, nur dass ihr das schon mal gehört habt. Also wir fangen relativ einfach an, so wirklich an Tools, die wir haben, hier Netbox. Wer hat Netbox schon mal gesehen und gehört? Wundervoll. Okay, wer hat Netbox schon benutzt? Noch besser, grandios. Gut. Also Netbox als Data Center Inventory Management Tool und Single Source of Truth. Also wir haben eine Quelle, wo wir irgendwie unsere Infrastruktur dokumentieren. Wer das heute noch in Excel macht oder ähnlichen unfähigen Tools, kommt bitte danach zu mir, dann können wir noch mal reden und wir machen eine Selbsthilfegruppe auf oder so. Also, das soll heute nicht mehr der Stand sein. Ich zeige jetzt nicht nur diese Folie, sondern wir machen jetzt gleich auch ein bisschen Demo zu dem Ganzen. Ich hoffe, ich kriege das da jetzt irgendwie hingeschoben. So, hier irgendwie ist... Nee. Nochmal, hier jetzt. Wundervoll. Groß. Super. Also NetBox kann irgendwie alles, was im Rechenzentrum physisch vorhanden ist, abbilden und kann vor allem auch ein bisschen was abbilden, was virtuell ist. Also ihr seht hier schon irgendwie so an der Seite, für die, die es nicht kennen, wir können irgendwie unsere Organization abbilden. Ne? Also hier unsere Site, unsere Regions, wir haben Racks, wir können Kontakte abbilden, super Sache, um die Leute anzurufen, wenn mal wieder was nicht geht. Wir haben unsere Devices, ne? Also das ist relativ klar, irgendwie wir haben Server, wir haben Switche. Diese Devices haben irgendwie Interfaces, die gehören da dran. Wir können Module abbilden, all sowas. Kommen wir noch mal genauer drauf. Ich gehe da nur einmal kurz durch. Connections ist letztendlich irgendwie in der Regel eigentlich Kabel. Ne? Also WLAN im Rechenzentrum ist auch immer nicht so eine gute Idee. Also verwenden wir ganz oft irgendwie Kabel. Hier gibt es so eine Wireless-Sache, kann man verwenden, kann es aber auch lassen. Ganz viel IPAM-Adresse, IPAM-Bereich, also IP-Address-Management. Daraus ist das Ganze eigentlich entstanden. Aus diesem Netzwerkbereich, ne? Also dass ich meine IP-Adressen verwenden kann, dass ich irgendwie IP-Adressen Bereiche doppelt vergeben kann an verschiedenen Sites zum Beispiel oder in verschiedenen Netzen, wenn ich denn will. Dass ich grundsätzlich erstmal weiß, welche IP-Adressen vergeben sind und welche nicht, dass ich sie vielleicht nicht doppelt vergebe oder so. Das ist immer eine super Sache. Da gibt es auch ganz viel auch Advanced-Krams. Ich kann hier meine RIRs mit anlegen, ich kann VRFs mit anlegen. Davon machen wir erstmal keinen Gebrauch. Was wir letztendlich brauchen, ist irgendwie IP-Adressen und IP und Prefixes. Wir brauchen unsere AS-Nummern nachher und wir brauchen VLANs und VLAN-Gruppen. VLAN-Gruppen ist nichts Besonderes, ist erstmal nur einfach ein logischer Strukturierungs- und Separierungsmechanismus. Also ich kann sagen, irgendwie diese ganzen VLANs gehören dieser Gruppe an und diese ganzen VLANs gehören der nächsten Gruppe an. Das macht das IPAM-Modul hier. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich zeigen will. Hiernach gibt es noch eine ganze Menge. Also ich kann mir meine Power-Feeds und PSUs zum Beispiel zusammenklicken. Ich kann sagen, wie viel Power aus diesem Feed rauskommt. Und wenn ich dann meine Server da hinzufüge und dahinterlegt habe, wie viel jeder von denen maximal zum Beispiel verbraucht, kann ich sehen, wie viel Auslastung ich habe und wie viel Platz ich, oder Powerplatz ich noch im Rack habe. Wir gucken mal hier unter die Devices. Das ist das, was uns am ehesten interessiert. Das ist jetzt schon genau die Repräsentation, die wir nachher in der Demo verwenden werden. Wir haben hier so Switche, da steht irgendwie Leaf dran und da steht Spine dran, da steht auch GNS dran, damit ich unterscheiden kann. Wir haben hier so eine Rolle, damit man danach filtern kann. Ich habe dieses Betriebssystem eingetragen und die haben eine IP-Adresse. Das ist die primäre IP-Adresse, damit ich sehen kann, irgendwie, wie kann ich dieses Gerät denn erreichen, theoretisch. Wenn wir auf so ein Gerät draufklicken, ich will jetzt nicht auf einen, doch, ich klicke jetzt mal auf so einen Switch drauf, gibt es hier so eine Übersicht, da ist jetzt relativ viel leer, das ist wie gesagt nur meine Testinstanz und zum Entwickeln und zum Demonstrieren. Wir sehen hier, wird nochmal unsere IP-Adresse angezeigt, gibt es ein schönes Feld, können wir gleich in die Zwischenablage kopieren, die kennen ihre Pappenheimer, die wissen, wie wir uns zu den Devices die ganze Zeit verbinden. Wir haben einen Status gesetzt. Und letztendlich haben wir hier hinten unsere Interfaces. Das ist auch das, was uns nachher viel interessiert. Welcher Port ist denn wo angeschlossen und was macht dieser Port irgendwie? Wenn wir hier so gucken, SWP1 und SWP2, das geht hier zu einem anderen Switch. Das wird dann letztendlich was anderes machen als zum Beispiel der SWP6, der hier an den Server dran geht. Wenn ihr euch fragt, warum da so schöne Tiernamen die ganze Zeit drin sind, wir haben hier Elefant und wir haben hier Makatze. Das ist meine Tenant-Trennung. Das ist, um es ein bisschen einschaulich zu machen und nicht zu sagen, hier Tenant A und Tenant B. Und jedes Mal, wenn ihr da so ein unterschiedliches Tier drin seht, dann sind das unterschiedliche Tenants, die in der Regel nichts miteinander zu tun haben dürfen und sollen. Und wenn überhaupt, dann über diese externe Routing-Instanz, von der ich gesprochen habe. Also, wir sehen, an welches Device das geht. Und wir sehen aber auch, an welchen Port auf der anderen Seite von dem Device das geht. Das sind, wie gesagt, wichtige Dinge, die wir nachher für die Automatisierung brauchen und zunutze machen. Wir sehen hier außerdem auch noch, dass da ein VLAN angelegt ist. Also wir wissen sozusagen, auf diesem Switchport, SWP6, soll VLAN 550 liegen. Woher das VLAN kommt und zu wem das erstmal gehört, ist gerade egal. Das ist das, was wir da erstmal sehen. Das wäre ein kurzer Einstieg Zu NetBox, wie gesagt, wir haben viel vor und viele Tools, von daher würde ich es gerne dabei belassen. Habt ihr dazu aber erstmal noch Fragen? Wundervoll. So, das ist etwas unglücklich hier. Nochmal Exit Fullscreen. Wunderbar. Nächstes Tool, Ansible. Oder auch ganz oft genannt YAML und Programmieren zusammen. Also Ansible, für die, die es nicht kennen, ich nehme an, das sind nicht so viele, wir machen es trotzdem kurz. Configuration Management, also ich deklariere in YAML-Files, was ich gerne hätte, lasse diese YAML-Files sozusagen laufen und ausrollen und dann wird dieser Status da hinorganisiert, sage ich mal. Also wird dieser Status irgendwie erreicht. Es gibt von diesen Tools wirklich, wie gesagt, eine ganze Menge. Ansible, irgendwie Puppet, Chef, Salt. Die machen alle mehr oder weniger das Gleiche. Ja? Da, wenn man sich erstmal fragt, womit fange ich an, gar nicht so sehr darum sorgen, was können die denn alle und welche soll ich da verwenden, einfach anfangen. Für den Anfang machen die alle genau das Gleiche eigentlich. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, dann merkt man die Unterschiede und dann kann man auch sagen, hey, ich brauche lieber das oder lieber das. Ansible ist unglaublich einsteigerfreundlich und unglaublich einfach aufzusetzen. Ich brauche irgendwie keinen Server dafür. Es reicht theoretisch, eine YAML-Datei zu schreiben und dann kann ich irgendwie was automatisieren. So ähnlich machen wir das hier dann auch. Wie gesagt, der Ansible-Code, den die Automatisierung letztendlich verwendet oder den wir brauchen, ist total wenig. Wir sehen jetzt hier schon mal so drei Tasks davon. Also immer, wo ist die Maus? Hier. Ne, da, wo der Bindestrich anfängt, wo wir ein neues Element haben. Das sind einzelne Tasks in Ansible. Und wir laden irgendwelche Variablen aus einer Datei raus. Wir generieren hier so eine Cumulus-Config, speichern die erstmal lokal ab und dann kopieren wir diese Config auf unseren Switch drauf. Das ist genau das, was diese drei Tasks machen letztendlich. Alles andere ist erstmal egal, da gehört noch ein bisschen mehr zu, das können wir noch mal gucken dann, ist aber gerade nicht so relevant. Eine wunderbare Symbiose, die sich direkt schon ergibt, ist halt das Ansible Inventory. Wir können statisch Inventories erstellen und sagen, hey, hier sind meine Hosts und die haben diese Eigenschaften und die sind unter diesem Hostnamen zu erreichen. Oder wir nehmen halt unsere Hosts daher, wo sie sowieso schon drin stehen sollten, nämlich in unserer Dokumentation, in dem Fall NetBox. Wir verwenden hier einen Inventory-Plugin, das ist das NetBox-Inventory-Plugin. Es macht genau das, was sich jetzt jeder denkt. Wir suchen unsere Hosts aus NetBox, aus einer NetBox-Instanz raus und generieren daraus ein Ansible-Inventory und schießen dagegen dann, was auch immer wir automatisieren wollen. Das muss nicht diese NetBox, das muss nicht diese Netzwerkautomatisierung sein, das können auch ganz normal Server sein oder andere Netzwerkautomatisierung. Alles, was irgendwie in NetBox drin ist und möglich ist. Wir gehen das hier kurz durch. Das da oben ist, glaube ich, irgendwie alles relativ egal. Wir gruppieren das bei unseren Device-Roles. Das werden wir nachher sehen, warum das wichtig ist. Wir wollen aber letztendlich nur Devices in unserem Inventory oder in diesem Inventory haben, die Leaf-Switch sind, Spine-Switch oder Super-Spine-Switch sind und die aus unserer Fabric kommen, GNS3, das ist jetzt hier zum Testen, und die natürlich irgendwie active sind. Bei diesem Active kann man sich noch streiten, ob das da drin sein soll oder nicht. Wenn ich zum Beispiel einen Host habe, der irgendwie gerade im Decommission-State ist, aber trotzdem eigentlich erreichbar ist, dann landet der jetzt nicht im Inventar dabei und kann nicht irgendwie bespielt werden. Da muss man irgendwie drauf achten. Das war jetzt eine aktive Entscheidung von mir, dass da diesen Filter mit reinzusetzen und muss man wissen, wenn man irgendwie damit umgeht. Nächstes Tool auf unserer Liste, Cumulus Linux. Wie der Name schon sagt, ist irgendwie Linux. Das ist aber ein Linux für Netzwerkbetriebssysteme. Oder es ist ein Netzwerkbetriebssystem für Netzwerkgeräte. Cumulus war mal eine eigenständige Firma, die dann auch von Nvidia gekauft wurde. Zusammen mit Mellanox, die Switch-Hardware hergestellt haben. Und das bildet jetzt sozusagen das Gesamtpaket von Cumulus, Linux und Mellanox. Das Ganze ist auf Basis von Debian und wie hier schon der nächste Punkt steht, das ist wirklich ein Linux-OS mit vielen Switchports. Wir können da nachher mal drauf gucken, wenn man da irgendwie so ein IPA macht, dann stehen da halt, keine Ahnung, 30, 40 Ports drin Und das sieht genauso aus wie auf jeglichem Server oder auf dem Laptop oder ähnliches. Für mich, der da erst vor einiger Zeit reingekommen ist und vorher eigentlich normale Linux-Systeme administriert hat, war das ein wunderbarer Einstieg. Also ich kann mir nichts Leichteres vorstellen, irgendwie in ein Netzwerk Umgebung einzusteigen und da drin zu gucken, was es alles so gibt und wie das funktioniert. Ich kann genauso meine Tools installieren, ich kann genauso meine Tools verwenden, ich weiß, dass die Kommandozeile so funktioniert. Zusätzlich hat Nvidia oder auch Cumulus Abstraktion dazu geschrieben, also es gibt so einen eigenen Nvidia User Experience Daemon, das ist sozusagen das Kommandozeilentool, um den ganzen Switch zu konfigurieren. Der kann mittlerweile 80-90% von dem Funktionsumfang abdecken und kommt immer noch mehr dazu und auch alle neuen Features haben das. Man kann aber auch genauso, das ist nicht der bevorzugte Weg, man kann genauso in den ETC Network Interfaces rum konfigurieren. Ich kann irgendwie mir meinen NTP-Server manuell setzen. Kann man alles machen, sind auch alles supportete Methoden von Nvidia. Was wir machen ist, diese NV-Commands letztendlich als Datei zusammenzuschreiben. Ich kann diese Befehle alle einzeln eingeben, wie man das normal von einem jeglichen Netzwerkgerät oder Netzwerkbetriebssystem kennt. Letztendlich macht Cumulus das aber auch nur als YAML-Dateien. Diese Befehle, dass alles, was irgendwo ein Leerzeichen dazwischen hat, ist dann eine Hierarchie in dieser YAML-Datei. Wir gucken uns das nachher auch nochmal an. Und das heißt, anstatt mit der Automatisierung letztendlich alle Befehle da durchzuführen, lasse ich mir eine YAML-Datei generieren, die ganze Config des Switches abbildet, die ich dann auf den Switch lade. Das war das, was das Ansible eben gezeigt hat. Und die dann in der Ganzheit der Konfiguration angewandt wird. Cumulus grundsätzlich hat eine super gute Dokumentation. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt bei Juniper zum Beispiel. Also wenn man so Themen wie EVPN, wie XLAN sucht, dann landet man ganz oft bei Cumulus, also bei Nvidia Doku oder bei Juniper Doku. Die Juniper Doku ist unglaublich ausführlich und da stehen noch 300 Millionen Informationen extra drin und wirklich jeder Sonderfall. Um da aber einmal reinzukommen und irgendwie mit anzufangen und irgendwie eine Idee von dem Ganzen zu kriegen, ist das total überwältigend. Und das macht die Nvidia Doku sehr gut, zu sagen, hey, hier sind die essentiellen Schritte, das musst du alles machen und dann funktioniert der Bums erstmal grundsätzlich. Also da habe ich selten eine bessere Dokumentation irgendwie gesehen von egal was. Der Einstieg, wenn man ein bisschen Netzwerkverständnis hat, ist super. Okay, gut. Das Bild haben die meisten irgendwie gerade auch schon mal gesehen. Das ist so die klassische Netzwerkarchitektur. Ganz viel geswitcht. Wir haben unsere Access-Switche, wir haben unsere Distribution-Switche und wir haben unsere Core-Switche. Die sind dann halt redundant da. Die sind da oben redundant mit so einem MLAG verbunden. Daniel hatte das eben auch schon einmal erwähnt. MLAG, das ist immer was Proprietäres. Da gibt es keinen Standard für. Da macht jeder Hersteller so, wie er will. Wenn ich den einen Switch mit dem anderen Switch verbinden will, dann funktioniert das nicht. Muss der gleiche Hersteller sein. Wie gesagt, das ist alles geswitcht. Das heißt, ich habe irgendwie SCP als Mechanismus in meiner Fabric drin, der, für die, die es nicht wissen, immer einen Link eigentlich abschaltet, beziehungsweise nur einen Link aktiv hat. Egal, wie viele Kabel ich da ziehe und egal, wie viele Redundanzen ich habe, einer von dieser Links wird immer nur aktiv sein und nur der nächste Link geht an, wenn der ausfallen würde. Das ist super ineffizient. Das ist anstrengend zu konfigurieren, wie gesagt, und davon wollen wir irgendwie wegkommen. Was wir machen wollen, wie gesagt, ist so eine Spinif-Architektur. Das sieht jetzt praktisch so ähnlich aus, wie nur mit einer Schicht weniger, aber was wichtig ist, hier oben diese Switches sind zum Beispiel nicht mehr verbunden. Ja? Das sind dann unsere das sind unsere Spine-Switches, das, was jetzt gerade in lila markiert ist, die eigenständig sozusagen den Core ersetzen. Die beide ausfallen können, die beide ihre Links gleichzeitig verwenden können oder halt auch nur einer nacheinander. Wie gesagt, die obere Schicht heißt Spine, die untere Schicht heißt Leaf. Was hier nicht drin ist, um zum Beispiel Brandabschnitte zu verbinden, also den einen Raum hier und den anderen Raum hier, kann ich so eine Super-Spine-Architektur darüber zu setzen. Da werden die Spines mit den Super-Spines überkreuz nochmal extra miteinander verbunden, um dann die Architektur fortsetzen zu können und weiterhin diese Redundanzen erreichen zu können. Wir fügen hier jetzt einfach so ein Leaf hinzu, sagen, wir wollen unser Rechenzentrum erweitern, dann wird der an beides Beins angeschlossen und dann kann ich die ganze Infrastruktur im Rechenzentrum überall erreichen, durch diese geroutete Fabric. Wie genau, sehen wir gleich noch. Wie gesagt, für Kapazitätserweiterungen stellen wir einfach mehr Spines dazu, verbinden die an alle Leafs dran und dann habe ich noch mehr Bandbreite für das Ganze. Über diese, theoretisch liegt über dieser ganzen Fabric dieses Overlay-Netzwerk und unser VXLAN. Die eigentliche Magic passiert aber auf den Leafs. Das ist das, wo wir konfigurieren, was die Switchports nehmen, was die Switchports für VLANs nehmen sollen, was die Switchports für VXLANs dann letztendlich haben sollen. Die Spines sind relativ witzlos, die haben irgendwie so ein Konzept von dem ganzen EVPN und VXLAN und machen aber eigentlich nichts groß damit. Die müssen nur routen, die müssen nur BGP sprechen. Das Ganze ist ein Standard und ermöglicht uns letztendlich dadurch, verschiedene Netzwerkhardware zu verwenden. Wir können jederzeit einen Cisco-Switch verwenden, wir können jederzeit einen Cumulus-Switch verwenden und wir können jederzeit auch einen Juniper-Switch in der gleichen Fabric verwenden. Also wenn man mal überlegt, irgendwie wir haben so Legacy-Hardware und wir wollen neue Hardware dazu kaufen, dann ist das super, ich muss halt nicht die gleiche Hardware nochmal kaufen vom Hersteller, wo ich vielleicht gerade nicht happy drüber bin, sondern kann das Ganze erstmal erweitern, zusammen betreiben und dann vielleicht nach und nach die alte Hardware rausnehmen. Dann gehen wir diese Buzzwörter jetzt mal einfach nacheinander durch. Also, BGP, dynamisches Routing-Protokoll, das ist das eigentlich, was unser Internet und das Netzwerk heutzutage das Wahn am Leben hält und worüber alles läuft. Da gibt es verschiedene Variationen. Es gibt einmal IBGP und EBGP. Wir werden nachher EBGP verwenden. Das ist das externe Gateway, Border Gateway Protokoll. Eine Sekunde. Wir machen uns da eine bestimmte Eigenschaft zu nutzen. Wenn ich das IBGP, dieses Internal Gateway, Border Gateway Protokoll verwende, muss ich mir einen extra Mechanismus für Loop Detection überlegen. Also ich kann einen Route-Reflektor haben oder ich kann auch einen OSPF darunter machen, also noch ein extra Routing-Protokoll. EBGP, da wäre jetzt natürlich eine Grafik schön gewesen. Wenn wir uns das mal angucken, nochmal hier. Bei EBGP werden wir verschiedene AS-Nummern vergeben. AS-Nummern sind sozusagen Systemnummern, Autonomous System Nummer heißt es, wo wir dann sagen können, das ist ein System, das ist ein System, das ist ein System. Wir werden aber für die Spines nachher überall die gleiche AS-Nummer vergeben. EBGP-Standard sagt, ich darf oder in einem Routing-Pfad darf nicht zweimal die gleiche AS-Nummer drin stehen. Was wir hätten ist, wir fangen hier irgendwo mit einer AS-Nummer an, gehen hier hoch und haben dann zwei Pfade irgendwo hinzugehen. Ja? Und da müssen wir dann auch schon ankommen. Das ist ja das Ziel des Ganzen in dieser einfachen Architektur. Ich habe immer zwei Hops und kann sagen, ich komme hier an. Wenn ich danach hier wieder hochgehen würde, wäre hier wieder die gleiche AS-Nummer wie hier in dem Pfad drin. Das verhindert sozusagen, dass ich wieder hier lande oder dass ich dann nochmal hierhin lande. Wir sehen das gleich nochmal ein bisschen in der Demo, hoffentlich ein bisschen besser. Dass wir sagen können, wir brauchen hier keine externe Instanz, die uns sozusagen die Loops verhindert. Ah, super, den habe ich gesucht. Also, erstmal dynamisches Routing-Protokoll, BGP, so, wie war hier? Ah, jetzt. Wundervoll, viel besser. Dynamisches Routing-Protokoll. EVPN als nächstes Buzzword ist eine Erweiterung von BGP. BGP hat eine ganze Menge Erweiterungen, kenne ich auch gar nicht alle. EVPN ist eine Control Plane, das heißt, es verwaltet unser VXLAN und fügt Routen hinzu von diesem Switch zu jenem Switch. Das ist ein Standard, wie gesagt. Das ist genau das, was uns ermöglicht zu sagen, wir nehmen hier Switch-Hardware und wir nehmen da Switch-Hardware von anderen Herstellern. Und als letztes haben wir noch das VXLAN. Das ist ein Overlay-Protokoll letztendlich. Das ist das, was uns das, die VLANs sozusagen, die die Server bisher alle kennen und konnten, ermöglicht, über mehrere Layer-3-Netzwerke hinzuschieben, sage ich mal. Das muss theoretisch kein geroutetes Netzwerk sein. Also ich kann auch einen VXLAN-Tunnel irgendwie zwischen dem gleichen Netzwerk und zwischen dem gleichen Subnetz aufmachen. Da ist der Witz ein bisschen weg. Aber irgendwie das Paket kriegt eine Zieladresse und das Paket kriegt eine Quelladresse und das Paket kriegt eine Zieladresse. VXLAN, es gibt auch noch Gray-Tunnel zum Beispiel, die machen sowas ähnliches. Gray-Tunnel kann aber nur Point-to-Point. Und VXLAN hat ganz oft, was wir halt im Rechenzentrum brauchen, oder hat immer, den Point-to-Multipoint. Dass wir sagen, ich habe hier einen Startpunkt und ich habe hier mehrere Endpunkte, nämlich andere Leaf-Switche in meinem Rechenzentrum, wo genau dieses Netzwerk auch noch anliegen muss. Das ist der Vorteil davon. Zusammen dieses EVPN-VXLAN ist auch ein Standard, da ich sagen kann, EVPN kann, wie gesagt, mehrere Protokolle, MPLS zum Beispiel noch. Und VXLAN ist das, was wir jetzt hier verwenden wollen, um unsere VLANs über das ganze Rechenzentrum, über Layer 3 zu spannen. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Wir haben einmal die untere Schicht, das ist das, was Netzwerk sozusagen organisiert und bereitstellt. Also wir haben hier unser Physical Link Layer, also Switchports und Kabel. Wir haben den Data Link und wir haben Network und Transport. Das ist sozusagen das Standardnetzwerk und das Standard, was in den Switchen vorhanden ist. Und da drüber in diesen Paketen ab dieser Schicht 4 laufen dann nochmal diese ganzen Geschichten ab für unsere Tenant-Netzwerke. Das ist wichtig zu verstehen. Das kann man theoretisch auch nochmal, diesen ganzen Teil nochmal hier oben drüber setzen. Ich kann ja letztendlich Pakete in Tunnel einpacken. Hier gibt es auch noch, genau. So, wir nennen das Ganze Underlay in der Regel. Also das ist die physische Hardware und das Konstrukt, was wir administrieren. Und dann gibt es das Overlay. Das ist das, was die Kunden verwenden, was die Tenants verwenden und was transparent in dieser eigentlichen Hardwarefabrik läuft. Der Kunde kriegt hiervon überhaupt nichts mit. Okay. Das war gerade ein bisschen durcheinander, habe ich gemerkt. Es sind so viele Informationen und so viele Sachen. Gibt es dazu Fragen? Soll ich noch irgendwas genauer erklären?
Ich komme mal kurz rum.
Danke. Bei diesem gestapelten Netzwerk-Part, sag ich mal, wie sieht das da mit der MTU aus? Die müsste ja nach oben eigentlich immer kleiner werden. Oder übersehe ich da irgendwas?
Theoretisch ja. Sekunde, ich brauche mal eben irgendwas zum Lutschen, damit mein Hals nicht auseinanderfällt. Theoretisch ja. Du denkst jetzt vielleicht, wir haben da 3x, 4x, 5x Tunnel irgendwie ineinander. Das kommt in der Regel eigentlich nicht vor. Wir haben einmal hier den Tunnel oder hier die Infrastruktur. Da setzen wir dann die 9200 irgendwas, die Standard bei NVIDIA sind, bei Switchen an MTU. Und dann ist die Empfehlung, dass sozusagen die Tenants, die in diesem Netzwerk laufen, setzen dann 9000 MTU und da ist dann genug Platz drin. Aber du hast natürlich recht. VXLAN ist ganz normal ein Protokoll, das fügt einen zusätzlichen Header hinzu, der muss irgendwie berücksichtigt werden und im Zweifelsfall abgezogen werden. Gut, noch was? Gut, dann, wie setzen wir das Ganze jetzt zusammen? Um diese ganze Automatisierung zu machen und zu ermöglichen, holen wir uns alle Infos aus Netbox. Wir speichern die Infos lokal bei uns, also das, was die Automatisierung ausführt, als Variablen in einer Textdatei. Wie das passiert, gehe ich gleich noch drauf ein. Wir erstellen das Template. Wie gesagt, die ganze Cumulus-Config und die Switche nehmen eine komplette YAML-Datei. Ich habe ein Template geschrieben, das ist praktisch YAML mit halt den Platzhaltern drin, wie so ein Template irgendwie aussehen muss. Die Variablen werden sozusagen da reingesetzt, je nachdem, was gerade halt konfiguriert ist. Und letztendlich wird die fertige Konfigurationsdatei auf den Switch gepackt und die Änderungen werden angezeigt. Da ist dann hier so eine schöne große Linie drin. Da gibt es dann nochmal extra Konfigurationen, übernehmen und speichern. Was sich immer als gut erwiesen hat, ist, das in zwei Schritten zu machen und da wirklich so eine ganz strenge Trennung zu haben. Zu sagen, ich mache erstmal die Konfiguration und gucke, wie das dann aussehen soll und lasse mir am Ende die Änderungen anzeigen und kann das dann manuell nochmal überprüfen. Ist das denn richtig, was mir da gerade irgendwie die Automatisierung ausgibt? Kann ja sein, dass ein Bug drin ist. Kann ja sein, dass irgendwer ein Netbox Quatsch konfiguriert hat. Kann sein, dass, keine Ahnung, die Geräte nur die Hälfte erreichbar ist und die andere Hälfte irgendwie gar nicht das mit übernimmt und auf einmal nur die Hälfte funktionieren würde. Also, wir gucken uns die Änderungen an und dann, wenn wir das für gut befinden, können wir natürlich sagen, wir übernehmen das und speichern das und dann ist das ganze Setup live. Was brauchen wir aus Netbox? Wir brauchen eine IP-Adresse, über die wir routen. In der Regel liegt die dann auf einem Loopback-Interface oder auf einem Dummy-Interface. Das ist einfach das, was sozusagen, wo der Traffic hingeht und wo der Traffic herkommt. Wie gesagt, wir brauchen eine AS-Nummer. Das ist die Autonomous System-Nummer. Das ist das letztendlich, worüber wir die Loop-Detection vermeiden. Und wir brauchen irgendwie die VLANs. Wir haben das eben schon einmal kurz gesehen. Ich lege meine VLANs auf meine Switchports. Und an diesen Switchports hängen dann Devices dran, die halt diese Switchports, die diese VLANs irgendwie mitschicken müssen oder verwenden müssen. Ich kann auch Untagged VLANs verwenden, kann man sich überlegen, ob man das will. Das ist theoretisch in kurz das Ganze, was es braucht, um diese Automatisierung zu bedienen. Dahinter steckt ganz viel Abstraktion und Wegabstraktion. Also zum Beispiel, ich definiere keine VXLAN-ID. Ne? Also mein VLAN muss irgendwie in eine VXLAN-ID übersetzt werden. Macht die Automatisierung alles. Ich muss wissen, wo liegt dieses VXLAN an und zu welchem Tenant gehört es, macht die Automatisierung alles. Wir gehen das Ganze jetzt mal durch und gucken uns das mal an. Ich will nicht so schräg die ganze Zeit gucken. Eventuell setze ich mich gleich dahin. Wir gucken mal in GNS3, wie gesagt, jetzt rein. So, wieder falsch. Das wäre ein Tipp. Wir stellen das mal kurz um. So, wundervoll. Also, das ist die GNS3 GUI. Das ist relativ simpel. Das tut alles, was wir haben wollen. Und wir sehen jetzt hier mal das Test-Setup. Sieht genauso aus wie eben gerade auch. Hier laufen jetzt noch so ein paar extra Linien dran. Das ist extra hier gestrichelt, damit man sich das praktisch wegdenkt. Das ist einfach unser Management-Switch. Wenn man es ganz weit treiben will, dann haben wir hier einmal unsere Datenfabrik, das ist das, was jetzt die roten Linien sind, in Spine-Leaf-Architektur. Und dann kann man nochmal eine OOB-Fabrik, um Geräte zu managen, also die Switche zum Beispiel oder auch BMCs oder PDUs oder was sonst alles irgendwie Management-Port hat, kann man nochmal eine extra OOB-Fabrik draufbauen. Ich habe das jetzt mal so einfach gemacht und sage, hier ist halt ein Switch und der geht erstmal dahin, den müssen wir auch gar nicht groß betrachten. Was wir halt sehen, ist dieses Schema von den Spines und den Leafs. Die sind irgendwie über die roten Linien miteinander verbunden. Und hier unten drunter hängen unsere Hosts. Hier nochmal der Hinweis, wir haben hier oben eine AS-Nummer. Das ist das, was den Spines beides zugewiesen wird, beide die gleichen. Und hier unten haben wir jeweils unterschiedliche AS-Nummern für alle vier Leafs. Wir haben hier unten Hosts dranhängen. Ich habe die IP-Adressen kurz dazu geschrieben. Also die sind sozusagen ein Tenant und die wollen sich miteinander unterhalten. Und dann haben wir hier nochmal einen und dann haben wir hier nochmal einen. Wir können das Ganze jetzt mal kurz angucken. Wir machen dieses Gerät hier auf, loggen uns da kurz ein und machen dieses Gerät hier kurz auf. Also wir sehen, hier sind die beiden IP-Adressen dran. Das ist jetzt erstmal keine große Magic. Wenn ich hier drüben das Ganze jetzt anpinge, dann funktioniert das wunderbar. Das ist schon mal die erste Prüfung des der Live-Demo gewesen. Ich mache das hier noch ein bisschen größer, fällt mir gerade auf. Also der Host kann jetzt erstmal den Host hier drüben erreichen. Keine große Magie irgendwie, ist halt normaler Netzwerk-Traffic. Wir gucken jetzt einmal kurz mit auf so einen Switch dabei drauf. Genau, das hier ist, wie gesagt, ich gehe nochmal kurz zurück zu dem Bild. Das hier sind jetzt die beiden relevanten Leaf-Switches, weil wir von hier nach hier, beziehungsweise zwischen hier und hier pingen. Das heißt, dieser Leaf und dieser Leaf ist das, was uns gerade interessiert. Wir gucken jetzt hier mal drauf und gucken mal, wie so ein TCP-Dump von so einem Paket aussieht. Ich habe da mal was vorbereitet. So, machen wir es ein bisschen größer. Kann man es lesen? Wir sehen zwei Sachen einmal hier drin. Wir haben einmal diesen Teil, das ist das äußere Paket. Das ist das VXLAN-Paket, steht hier auch drin. Und wir sehen hier, von wo nach wo es geht. Das hier ist die Loopback-IP-Adresse des Switches. Das ist das, wo es herkommt. Und das ist die Adresse des anderen Switches, wo es hingeroutet wird. Das ist das, was in der Fabric passiert. Wir sehen, hier ist noch irgendwie so eine VNI, das ist der VXLAN Network Identifier. Das ist das Equivalent zur VLAN-ID. Und das ist sozusagen der äußere Header von dem Ganzen. Was darunter noch kommt, ist der innere Header. Da sehen wir genau, dass wir von dieser IP-Adresse diese IP-Adresse angepingt haben. Das ist jetzt hier der Echo Request. Und wir sehen auch die MAC-Adressen von dem Ganzen. Was in dieser EVPN VXLAN passiert ist, dass BGP nicht nur normale Routen erstellt, wir machen das mal kurz, netshow BGP. Also diesen Teil, ne? Wir haben unsere BGP-Routen, die haben irgendwo, sind irgendwo rüber erreichbar. Das sind die Netzwerke und die Netzwerke bzw. die Adressen sind wirklich nur die einzelnen Switche in dieser ganzen Fabrik drin. Wir announcen jetzt nicht noch ein ganzes Subnetz oder irgendwas, wie das man normalerweise von BGP kennt. Wir haben nur unser Underlay. Und was wir zusätzlich announcen, also wir haben jetzt hier nur die IPv4 Unicast Sachen, was wir zusätzlich announcen, sind EVPN VXLAN-Routen. Das heißt, wir announcen von diesem Switch, wo wir jetzt gerade sind, announcen wir bestimmte MAC-Adressen und IP-Adresskombinationen. Dass wir sagen, hier, diese IP-Adresse mit dieser MAC-Adresse, nämlich, wenn wir hier mal gucken, dieses Ding hier ist von hier aus erreichbar. Das ist direkt erreichbar. Die andere IP-Adresse, die wir gepinkt haben, sehen wir, kommt von Zebra, das ist der Routing-Verwaltungs-Daemon. Das heißt, die hat der Switch übers Netzwerk gelernt, über EVPN VXLAN. Das ist die Magie dahinter, dass wir sagen, wir teilen nicht nur normale Netze und Adressen über BGP, sondern wir teilen zusätzlich auch unsere MAC-Adress- und IP-Adress-Kombination. Es gibt für EVPN VXLAN verschiedene IP-Adress- oder Root-Typen. Das müsst ihr mal in Ruhe nachgucken. Das ist relativ viel und relativ kompliziert. In der Regel interessiert uns halt diese IP-Adresse und diese MAC-Adress-Kombination oder manchmal nur eine IP-Adresse oder manchmal nur eine MAC-Adresse. Das ist die ganze Magie dahinter. Wir lassen von der Fabric sozusagen hier irgendwie ein Paket hierüber oder darüber routen. Ist uns völlig egal. Beides geht hier als BGP-Links raus und der Routing-Daemon soll entscheiden, wo lange er es schickt. Letztendlich ist es auch egal, weil von beiden Stellen kommt es irgendwie hier unten wieder an. Und hier, wir können das jetzt nochmal weiter gucken, beziehungsweise wir gucken hier auf dem Switch. Wenn so ein VXLAN-Paket irgendwie wieder ankommt, wird es einfach nur mit einem VLAN-Interface gebridged. Das heißt, wir sagen irgendwie hier diese VNI, haben wir eben auch in dem Paket-Trace gesehen, wird zu dieser VLAN-ID gemappt und entweder wenn es in den Switchport von unten von den Servern reingeht, landet es in diesem VLAN, falls es den Tag noch nicht hat, oder kommt mit diesem VLAN rein und danach, wenn es den Switch verlässt und irgendwie in die Fabric geht, landet es in dieser VNI drinne. Und auf der anderen Seite geht das Ganze dann wieder rückwärts. Wir entpacken das Paket aus dieser VNI, sehen wir, kommt an, packen das in dieses VLAN rein und sehen dann halt an unserer lokalen ARP-Tabelle, also welche MAC-Adresse hat dieses Paket, an welchen letztendlichen Switchport es rausgeschickt werden muss. Das war jetzt hoffentlich noch mal ein bisschen klarer, um diese ganze EVPN-WXLAN-Thematik zu sehen und zu verstehen. Wir haben noch nichts automatisiert, wir haben ja irgendwie noch nichts gemacht, das ist alles schön und gut und Theorie. Lasst uns doch mal irgendwie was drauf gucken. Als erstes würde ich vorschlagen, also der Kunde kommt jetzt hier um die Ecke und sagt, er möchte hier für Katze Ubuntu 1 nicht mehr das VLAN tagged haben, sondern untagged oder von grundsätzlich von vornherein. Wir gucken jetzt hier mal kurz, wir konfigurieren das mal eben um und sagen etc. Willkommen in noch mehr YAML-Welt. Wunderbar. Und sagen, dass wir das hier nicht mehr als VLAN rausschicken. Das funktioniert supi. Also was GNS3 hier auch macht, weswegen das gerade nicht so gut funktioniert, ist zu eine Telnet-Verbindung aufzumachen. Also es ist so ähnlich wie serielle Konsole und tut leider nicht so ganz das, was es soll. Wir versuchen das jetzt hier nochmal. Meinst so? Also nochmal von vorne. So, wir kommentieren das Ganze aus und sagen jetzt hier einfach normal, wie man das kennt, irgendwie. Das Ganze ist ein ungetaggtes Interface, Addresses. Wir geben dem das Ganze nochmal 10.3.0.10/24. Das Ganze ist eine Liste. So, sagen netplan apply. Und jetzt sehen wir wahrscheinlich auch gleich, sehen wir erstmal noch nichts. Wieder ein super Beispiel. Dieser GNS3-Simulator ist toll und er funktioniert zu 99% der Zeit. Er funktioniert aber auch halt nicht immer, leider, wenn an bestimmten Stellen hapert es halt. Das sind dann virtuelle oder Virtualisierungsprobleme. In Hardware ist es eigentlich genau richtig und funktioniert genauso, wie es soll. Wir gehen jetzt in die Netbox rein. Wo ist sie hin? Und sagen, dass auf diesem Switch... Ja, danke. Und sagen, dass auf diesem Switchport jetzt kein getaggtes Netzwerk mehr drauf liegt, sondern ein ungetaggtes. Wir editieren dann wirklich den Switchport, kann der Kunde auch selber für sich machen. Wir sagen hier VLAN-Gruppe Katze. Wir nehmen das VLAN 550 aus dem Tag raus und sagen, das ist jetzt untagged. Wir suchen das hier, nehmen das da drauf. Das steht jetzt hier in der nächsten Spalte drin. Das ist alles, was die Netbox erstmal wissen muss. Jetzt lassen wir die Automatisierung einmal darüber rennen. Das ist in diesem Tab hier. Ganz normal Ensemble-Playbook. Wir haben ein extra Inventar. Das ist das GNS3-YAML. Das ist das, was ich vorhin einmal kurz gezeigt hatte. Wir lassen das erste Playbook, wie gesagt, laufen, um uns die Änderungen einmal anzeigen zu lassen. Wir limitieren das Ganze, um es ein bisschen schneller zu machen. Also wir wissen, wir haben die Spine-Switch nicht angefasst. Passen wir in der Regel eigentlich nie. Da kommt immer nur selten Änderungen hinzu. In der Regel, wie gesagt, an den Leaves. Wir wissen, an welchem Leaf wir waren. Das heißt, wir schreiben jetzt hier GNS Leaf 01. Das heißt, die ganze Automatisierung läuft dann auch nur für diesen einzelnen Switch. Ach, das ist schon wieder so klein, sag doch was. Das ist irgendwie nicht viel größer geworden, oder? Naja, gut genau. Das hier funktioniert jetzt auszurollen relativ fix und gut. Einmal, weil nicht viel dranhängt und weil jeder von diesen virtuellen Switchen halt nur 6 Ports hat. Wenn man wirklich so ein ganzes Rechenzentrum voll hat mit mehreren 10, 20 Switchen und an jedem sind irgendwie 48 Ports dran und von den 48 Ports sind 30, 40 belegt, dann dauert das eine ganze Zeit. Macht aber nichts, umso besser. Das heißt, wir lassen es jetzt einmal laufen und gucken, was passiert. Wie gesagt, wir haben einmal die Variablen erstellt. Wir laden die Variablen aus der Datei raus. Wir speichern die fertig generierte Config, kopieren die Config jetzt auf diesen einen Switch hier drauf. Und dann gibt es bei Cumulus automatisch eine Funktion, wo man sich den Diff anzeigen lassen kann. Also ich habe eine neue Config gemacht und die noch nicht live genommen und lasse mir erstmal den Diff anzeigen. Und den lassen wir uns mit Ansible jetzt hier direkt gleich mit ausgeben, um zu sehen, was sich ändert. Wir sehen, wir haben einmal einen Unset-Bereich und wir haben einmal den Set-Bereich. Das ist total super, dass vor beidem so ein Minus steht. Das darf man nicht verwechseln mit Minus und Plus, was hinzukommt oder was entfernt wird, sondern das ist halt die YAML-Syntax für die ganze Datei. Was Unset ist, ist das, was wegkommt, nämlich genau hier, dass wir ein getaggtes VLAN hatten auf dieser Bridge für diesen Tenant. Und was stattdessen hinkommt, ist ein getaggtes VLAN. Ein angetaggtes, richtig. So, das heißt, haben wir für gut befunden, wir lassen das Ganze nochmal laufen im Apply and Save. Und da passiert dann wirklich nicht mehr viel und das Ganze ist dann direkt auf dem Switch ausgerollt. In der Regel, also bei den Enterprise- und Datacenter-Switchen ist es auch so, dass außer das, was ich ändere, es keine Unterbrechung gibt. Ne? Also wenn ich jetzt an dem Switchport irgendwie was mache, dann geht da halt kurz der Switchport vielleicht down und der Traffic geht verloren. Alles andere läuft aber ganz normal weiter. Da gibt es keine Unterbrechung, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass da irgendwas passiert, was nicht sein sollte. Wenn wir auf den Switch jetzt nochmal drauf gucken, dann war das die Config, die wir vorher hatten. Die ist auch immer noch mehr oder weniger genau so mit halt unserer kleinen, feinen Unterscheidung, dass wir hier unten an dem SWP6 das Ganze als angetaggtes VLAN haben. Das ist erstmal nur, wie gesagt, für diesen Switchport. Das landet in dieser einen Bridge drinne, in der Layer-2-Domäne. Und hier oben haben wir dann definiert, dass wir in diesem VLAN, was in dieser Bridge landet, vorne VLAN 550, das in dieses VNI übersetzen. Und das dann letztendlich ist, was durch die Fabric geroutet wird. Wie gesagt, das ist der bevorzugte Weg von Cumulus und NVIDIA, die Switche zu konfigurieren. Wir können aber auch genauso, wie gesagt, hier unter ETC Network Interfaces reingucken. Dann sehen wir, dass genau das da auch drin steht. Das ist das, was dieser NVIDIA User Experience Daemon für uns macht und übersetzt, diese ganzen Dateien zu erstellen und das zu managen. Wir müssen letztendlich nur noch entweder diese Konfigurationsdatei erstellen oder die Befehle eingeben. Gut, ich würde eins noch machen. Wir wollen die Fabric einmal erweitern. Ich habe hier so einen anderen Leaf-Switch vorbereitet. Wir klatschen den jetzt hier mal hin. Der kann schon eine ganze Menge. Ich hoffe, er ist gestartet. Ist er wundervoll. Wir verbinden den jetzt ganz normal in diesem GNS3-Setup und sagen hier ETH0 erstmal da oben an unser Management-Switch. Das kommt irgendwie da dran. Wir sagen SWP1, kann jeder machen, wie er will, geht an unseren Spine01 dran, das ist super, um sich das zu merken. Und wir sagen SWP2 geht an unseren Spine02 dran, auch SWP5. Und jetzt bilden wir das Ganze noch in Netbox ab und sagen, ich meine, ich hatte das Device hier auch schon angelegt, hier gibt es ein GNS-Leaf05, da ist erstmal nichts drin, der hat hier irgendwie so eine Management-IP-Adresse. Und wir haben jetzt gerade, wie gesagt, SWP1 und SWP2 verbunden in GNS3 oder im Rechenzentrum direkt. Wir verbinden das Ganze hier auch, falsches Feld, und sagen hier an ein Interface verbinden, und zwar an Spine01. Wir wissen, dass wir das Ganze an SWP5 verbunden haben. Du hast recht. Wenigstens, also wunderbar. Also nochmal, Spine01, SWP5, gleiches Spiel, wir verbinden das. Und das sieht jetzt vielleicht nach extra Arbeit aus oder so, aber letztendlich, also die Infrastruktur muss dokumentiert sein. Die Infrastruktur sollte in GNS, in Netbox irgendwie dokumentiert sein und das muss sowieso vorhanden sein. Was wir jetzt noch brauchen, ist halt diese Loopback-IP-Adresse. Wenn wir uns das mal angucken hier, da gibt es irgendwie 10.10.10.2. Das ist auch alles gar nicht so wild. Ich kann da jetzt auch irgendwas anderes reinschreiben. Sollte natürlich nichts sein, was es sonst schon in dem Netzwerk gibt. Wir fügen jetzt hier eine IP-Adresse hinzu und sagen 10, 10, 10. Das haben wir, glaube ich, 20 geht noch. Geben dem 32er Maske. Ist erstmal egal, aus welchem Prefix das kommt. Das ist rein für Demonstrationszwecke. Die fügen wir hinzu. Und dann ist unser Switch eigentlich auch schon fertig, hoffentlich. Das ist jetzt die Vorbereitung und Arbeit, die wir erstmal gemacht haben. Und damit wollen wir den Ganzen jetzt mal hinzufügen. Das heißt, wir gucken jetzt einmal kurz hier, wie sieht denn unser Ansible Inventory überhaupt aus? Wir lassen uns das einmal anzeigen und gucken, was da jetzt alles drin ist. Und sehen, hier fehlt jetzt irgendwie noch der GNS Leaf 05, den wir gerade eigentlich in Netbox ja bearbeitet haben. Liegt da dran, weil...
Oh, gute Frage.
Eigentlich dachte ich, hätte den Status nicht auf Active gesetzt, aber das scheint es noch nicht zu wollen. Gucken wir mal. Ja, das ist, wie gesagt, das Übel mit den Live-Demonstrationen, warum sie dann auf einmal doch nicht funktionieren. Wir haben irgendwie eine primäre IP-Adresse, wir haben GNS3. Es fehlt noch, also Netbox hat auch das Konzept von Custom Fields, das heißt, ich kann auch Key-Value-Pairs hinzufügen, so wie ich lustig bin. Wir haben hier jetzt noch Fabric hinzugefügt. Ihr seht, da gibt es manchmal halt, ne, irgendwie eine OOB-Fabric zum Beispiel noch. Wie ich das eben sagte, kann man alles extra manuell machen. Fügen wir hinzu und dann haben wir hoffentlich jetzt auch das Gerät im Inventar. Wunderbar, da ist es. Und dann lassen wir dafür jetzt das erste Mal eine Config generieren. Wir können auch, wir gucken einmal vorher drauf und sagen hier GNS Leaf 05. Wunderbar, funktioniert auch. NV-Config Show. Das ist momentan das, was wir sehen. Also es hat halt eine Management-IP-Adresse, die habe ich vorher manuell gesetzt, damit wir es jetzt erreichen können. So ganz wireless funktioniert das, wie gesagt, nicht. Und dann lassen wir jetzt einmal so eine Standardkonfiguration, ohne dass irgendwas dranhängt oder irgendwelche VLANs dran sind, generieren. Das heißt, wir nehmen jetzt hier wieder unseres von eben. Ich mache mal so. Wir limitieren das nicht auf 0.1, sondern 0.5. Und wie gesagt, wir nehmen das erste Playbook. Herzlichen Glückwunsch. Es sagt uns, wir haben keine AS-Nummer vergeben. Das ist auch richtig und das ist auch blöd, weil, wie gesagt, ist ein Leaf-Switch, der braucht halt eine neue AS-Nummer. Der muss eine eindeutige AS-Nummer haben. Wir haben hier auch eine AS-Nummer-Feld in diesen Custom-Fields mit vergeben. Ich muss jetzt gerade einmal gucken, wo das, welche vergeben ist. Was haben wir? 04 war hier das letzte. Das heißt, wir Sekunde, nee, ich glaube, ich muss die nehmen. Wir weisen das dem Switch noch zu. Und sagen, wir wollen die. So, versuchen das Ganze nochmal. Und theoretisch, auch das ist alles schon automatisiert. Also es gibt ein extra Skript, was sagt, hey, hier gibt es einen neuen Switch, provisionier mir den mit allen Informationen, die ich brauche. Also gib ihm irgendwie eine Management-IP-Adresse, gib ihm halt die nächste freie AS-Nummer, wenn es ein Leaf-Switch ist, und gib ihm die richtigen Links zum Spine. Wir machen das jetzt hier einmal, um es irgendwie durchzugehen. Und wir werden jetzt sehen, dass es gleich einen ganz großen Diff gibt, weil natürlich ganz viel Neues hinzugekommen ist. Das ist sozusagen die Grundkonfiguration für diesen Leaf-Switch, dass er Teil dieser EVPN-WXLAN-Fabric ist und darüber dann letztendlich routen kann und seine Aufgaben machen kann. Also wir sehen hier, die Bridge ist momentan leer, da sind keine irgendwie Layer-2-Interfaces oder VLANs gebridged. Wir sehen aber, wir haben hier ein Loopback-Interface konfiguriert und das ist die IP-Adresse, die ich eben virtuell in Netbox in der Instanz eingetragen habe. Wir sehen, auf SWP1 machen wir irgendwie EVPN. Da steht jetzt noch Multihoming, ist nochmal was anderes. Aber das ist darüber, wo wir das EVPN raussprechen sozusagen. Wir sagen, dass wir für diese VXLAN-Pakete, die wir rausschicken, diese IP-Adresse, nämlich das, was wir als Loopback-IP-Adresse konfiguriert haben, als Quelladresse setzen, weil das letztendlich, wenn wir noch mal hier auf die, na, wo war es? Auf die Routing-Tabelle gucken, weil das die IP-Adressen sind, die in der Fabric bekannt sind. Wir geben dem Ganzen, wie gesagt, hier die AS-Nummer, Router-ID ist das gleiche wie die Loopback-IP-Adresse. Alles gar nicht so wild. Wir sehen hier, wenn wir zu dem Router-BGP-Part kommen, dass wir nur unser eigenes Netzwerk announcen. Ne? Also das ist unsere Loopback-IP-Adresse, die announcen wir, die nimmt teil an dem Underlay-Fabric. Und dann sehen wir hier noch, dass wir jetzt noch zwei Neighbors konfigurieren über SWP1 und über SWP2. Das ist das, was wir in GNS3 verbunden haben und natürlich in Netbox konfiguriert haben. Dann applyen wir das Ganze jetzt einmal und dann sollte das Ganze auch live sein. Achso, nee, war ich hier nicht schon? So, das heißt, wir sehen jetzt hier irgendwie, da ist theoretisch, soll eine BGP-Session über SWP1 und über SWP2 aufgebaut werden, ist aber nicht, hier steht irgendwie, war noch niemals ab und ist halt gerade im Idle State. Was fehlt? Wir müssen natürlich auch, das ist einer dieser seltenen Fälle, wo das passiert, wir müssen auch unsere Spines konfigurieren. Die müssen davon wissen, dass auf einmal an dem einen Port ein neuer Switch mit dranhängt. Das heißt, wir machen das Ganze nochmal, überhaupt nichts zu tun und sagen, wir lassen das 01-Playbook laufen und limitieren das nicht auf einen Host, sondern auf eine Gruppe, und zwar auf die Gruppe Spine-Switch. Und dann wird es feststellen, dass an jeweils einem Port halt ein neuer Leaf-Switch hängt, dass es darüber auch BGP sprechen muss an den Spines. Und das ist alles, was dabei passieren muss eigentlich. Wie gesagt, ist alles virtuell, dauert alles ein bisschen länger, wobei man dazu sagen muss, die eigentlichen Switche, der ASIC ist ganz toll und schnell, aber der ASIC betreibt halt nicht das Betriebssystem, also wenn ich da irgendwie mal Config Apply mache oder so, das dauert auch seine Zeit, weil das halt alles erstmal durchs Betriebssystem gehen muss. So, sehen wir genau das Gleiche, wie eben auch, wir sehen hier auf dem Spine 02 und der Spine 01 macht genau das Gleiche, dass hier ein neuer Switchport hinzugekommen ist. Das ist die Definition unter Cumulus, dass man sagt, der Switchport ist sozusagen ab. Wir definieren den hier einmal als Type SWP. Und das ist das, was dann letztendlich hinzukommt. Wir sagen, dass wir über SWP5 zusätzlich BGP sprechen und noch ein paar extra Dinge. Und wenn wir das jetzt letztendlich applyen, ich hätte das natürlich auch alles am Anfang machen können, direkt ohne das einzeln zu machen. Wenn wir jetzt noch mal gucken, dann sehen wir hoffentlich gleich, dass die BGP-Session abkommt und der Switch direkt Mitglied oder Teil dieser Fabric ist und seine Aufgabe starten kann. Na, Vorführeffekt? Doch nicht? Ja, Vorführeffekt. Das sieht ja super aus. So, warum geht es nicht? Ja, könnte doch jetzt da sein eigentlich, oder? Machen wir nochmal ohne? Leider nicht. Gut, das ist gar nicht so schlecht. Gucken wir nochmal. Machen wir kurz Debugging-Session hier. Wir machen nochmal, gucken nochmal auf den Spine mit drauf. Und sehen eigentlich, dass hier SWP5 wirklich genauso da ist, wie es sein soll. Naja, deswegen sollte man keine Live-Demos übrigens machen, weil das sowieso nie funktioniert. Auch hier landen wir genauso bei unserem Switch. Ich schiebe es jetzt mal darauf, dass es die Virtualisierung ist und deswegen nicht richtig funktioniert, wobei das das erste Mal ist, dass es nicht funktioniert. Hm? Genau, das ist richtig. Wir brauchen ja nur eine IP-Adresse, die wir da drin routen. Okay, kann ich leider jetzt nicht genau sagen, warum es nicht geht. Aber theoretisch wäre das die ganze Magie. Wie gesagt, ist noch nie passiert. Ist natürlich wieder jetzt beim Vorstellen passiert. So. Theoretisch wäre ich jetzt am Ende. Wollt ihr noch mehr sehen? Wollt ihr noch Fragen dazu stellen? Wollen wir noch? Habt ihr noch Experimente, die wir durchführen wollen? Das könnten wir jetzt sonst noch machen. Wir haben, glaube ich, auch noch relativ viel Zeit, ja.
Ich geb dir mal das Mikro sonst.
Auf dem Link zwischen dem Spine 02 und dem Leaf 05, den wir gerade konfiguriert haben, ja, also unabhängig, ob er 1 oder 2 ist, dort liegt jetzt keine TCP-IP-Session drauf. Also dort ist ja nicht, dort wurden ja keine IP-Adressen für keinen von beiden definiert.
Gut aufgepasst, ja.
Ich gehe davon aus, dass das mit Absicht ist. Genau. Ich wundere mich bloß.
Und du möchtest wissen, wie
so ungefähr. Warum.
Ja. Ja. Cumulus Linux hat mal, oder Cumulus hat damals einen wunderbaren Standard gepusht, das nennt sich BGP Unnumbered. Und wir definieren das hier auch, wir können da kurz einmal reingucken. Das ist genau das, was wir hier sagen, Type Unnumbered. Die Magie dahinter ist, um sich diese ganze Subnetze zwischen den einzelnen Links zu sparen. Wir nehmen IPv6 Link Local Adressen. Die sind sowieso da, die sind immer da, wenn direkt ein Link angeschlossen ist und wir können darüber Pakete austauschen. Und das ist eigentlich die ganze Magie. Also ich muss dafür nichts mehr extra konfigurieren. Die BGP-Sessions und die Informationen zu diesen BGP-Sessions werden über diese Link-Local-Adressen ausgetauscht. Also der Switch guckt dann automatisch, wenn er weiß, dass er hier drüber BGP unnumbered machen soll, hey, was ist denn da irgendwie am anderen Ende dran mit Neighbor Discovery Protocol, und versucht dann da halt drüber zu reden, versucht dann drüber eine BGP-Session aufzubauen, und der andere auf der anderen Seite macht das natürlich logischerweise auch so. Nee, die muss ich manuell konfigurieren. Das ist ja das, was wir auch in Netbox eingetragen haben. So. Und also, hast du recht. Cumulus kann theoretisch auch so Auto-AS-Nummern vergeben. Gibt es einen Modus irgendwie für, bin ich kein großer Fan vor. Vor allem in einem bestehenden Rechenzentrum, wo ich das Ding vielleicht auch mit Routing nach außen hin oder zu anderen BGP-Routern anbinden will. Einfach vergeben. Es gibt ja, also das sind hier diese neuen AS-Nummern, die relativ lang und groß sind. Auch da gibt es wieder einen privaten Bereich. Das ist der hier, wo es unendlich AS-Nummern gibt.
Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht definiert, oder?
Doch, auf beiden, ja. Wie gesagt, ich brauche aber nur eine AS-Nummer für die Spines. Die muss ich.
Aber für die Session. Auf der anderen Seite der Session ist die AS-Nummer von dir.
Kannst du die wiederholen, wenn für die Aufzeichnung?
Die Frage war nochmal, auf der anderen Seite muss die AS-Nummer nicht definieren. Also du meinst wie bei einer klassischen BGP-Session. Nein, muss sie nicht. Dadurch, dass wir eBGP machen, kratzt das Ganze, glaube ich, nicht. Okay, eine Frage war noch, ja?
Ja, da. Ich glaube, drüben war auch noch eine, wenn sie noch da ist.
Eine generelle Frage zu Cumulus Linux, nachdem ja Nvidia Mellanox gekauft hat und Cumulus Linux, ist ja Broadcom ein bisschen unglücklich. Jetzt gibt es Sonic. Wie ist da eure Erfahrung mit? Ist das eher the way to go oder verkauft ihr fleißig weiter Nvidia?
Also wir haben Nvidia, weil wir aus dieser ganzen Linux-Welt kommen. Ne? Das ist schön und gut und man kriegt halt richtig Support. Cumulus, Sonic kann das genauso gut. Also ich habe damit noch nicht so viel gemacht, gebe ich zu. Von meinen Readings und ähnliches macht das genauso gut. unter Cumulus, wenn wir das hier mal kurz eben angucken, irgendwo, egal, cut etc.frr.conf, da läuft halt auch so ein FRR, also dieser Free Range Routing Daemon. Der läuft ja auch unter Sonic, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Das sind Linux-Systeme. Ich kann damit genau das machen, was ich halt auf den Systemen installiert und konfiguriert habe irgendwie. Da gibt es keine Beschränkungen. Nvidia wird oft und viel genervt wegen Sonic und die unterstützen das auch zu einem Extent. Und dann kann ich natürlich auch meine Broadcom-Switche nehmen und darauf Sonic drauflaufen lassen und genauso EVPN wie XLAN machen. Das ist von dem, was ich mitgekriegt habe, leider nicht so schön. Sonic ist ja noch viel im Aufbau und viel im Wandel. Vor allem auch die Doku, als ich da mal reingeguckt habe, dachte ich mir, ja, das ist Text, aber das ist ganz schön viel Text. Aber prinzipiell funktioniert das genau so. Das wird auch genauso zusammen funktionieren, sogar weil beides ja theoretisch FRR ist, noch viel besser. Kann man super machen.
Ja. Also nur ein Kommentar in die Richtung. Also Sonic hat ja so eine Extraschicht Psi. Ja. Ist also nicht direkt im Kernel und insofern kann man da auch keinen Upstream-Kernel benutzen. Also insofern ist Nvidia mit SwitchDev und Mellanox deutlich vorzuziehen. Also ich würde von Sonic eher abraten. Okay. Ja.
Mehr Kommentare? Mehr?
Ja, nächste Frage vielleicht. Nee, ich mache erstmal in die Mitte, das ist gerade ein bisschen einfacher.
Danke für den Vortrag. Ich hätte eine Frage und zwar, wenn ich eine Firewall jetzt habe und will, dass die mit dem ganzen Setup sprechen kann, muss die dann auch VXLAN und EVPN und so weiter sprechen oder geht das dann nochmal irgendwie anders?
Idealerweise ja. Das wäre natürlich schön. Das sind aber in der Regel Anforderungen, die vor allem, also ne, so eine Firewall und Routing Appliance, die kaufst du halt nicht so oft. Der Weg, the way to go ist zu sagen, ich übersetze das auch Richtung Firewall wieder in VLANs. Das kann eigentlich auch jede Firewall. Klar, wir haben wieder unsere Beschränkung irgendwie, ich kann nur 4096 VLANs machen. Das reicht aber auch an ganz, ganz vielen Stellen schon. Wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, in der Fabric zu routen, da aber halt mit deutlich weniger Access-Control-Möglichkeiten und Permissions. Ich gebe zu, ich habe noch nie geguckt, ob es da Firewall-Appliances gibt, die das mit EVPN und VXLAN könnten. Ich weiß, dass es welche gibt, die theoretisch VXLAN können. Damit ist in dem Setup aber jetzt nicht so richtig viel geholfen. VXLAN ist erstmal nur diese Tunneltechnologie und ich müsste im Zweifelsfall meine Tunnel und alle Adressen und Quelladressen, Zieladressen von den Tunneln statisch da die ganze Zeit konfigurieren. Also würde man vielleicht nur machen, wenn die 4096 VLANs dann nicht mehr reichen. So. Aber ansonsten würde man auch sagen, also man hat zum Beispiel Borderleaf-Switche, wo man sagt, da geht die Firewall hin und dann wird alles in VLANs wieder übersetzt. Okay?
Dann bin ich jetzt dran. Okay. Ich würde mich mal nochmal für die Zuordnung von VNI zu WLAN-ID interessieren. Mhm. Wo passiert die? Und wenn die nicht im Netbox also ich habe jetzt nicht gesehen, dass man sie hier ins Netbox eingetragen hat, wenn die irgendwo extern generiert wird, wandert die dann ins Netbox wieder zurück? Wird die mitdokumentiert oder wie funktioniert das?
Okay, super Frage. Da war es weg. Was wir machen, ist eine Abstraktion von einem Automatismus, den Cumulus auch schon anbietet. Cumulus hat so eine Funktion, Auto-VNI zu generieren. Die machen das mit einem Offset. Das heißt, ich habe meine verschiedenen Tenants und meine verschiedenen Bridges. Also ich habe eine Bridge pro Tenant. Und jedem Bridge und jedem Tenant wird ein VNI-Offset zugewiesen. Ne? Ich kann maximal 4096 VLANs pro Bridge haben. Das heißt, der erste fängt bei 4096 an, der nächste geht bei 8112 los und so weiter und so fort. Und dazwischen können dann alle Bridges in VLANs übersetzt werden. Alle VLANs in VXLANs übersetzt werden. Wir machen hier sowas Ähnliches. Wenn wir uns mal kurz hier so eine VLAN-Gruppe angucken und hier mal in die Katze-Gruppe reingucken, da ist genau ein Custom-Field für VNI-Offset drin. Das ist auch automatisiert, wenn ein neuer Tenant kommt, ich eine neue VLAN-Gruppe erstelle, guckt es, was gibt es gerade alles an VNI-Offsets, was ist der höchste, ich rechne 4096 dazu, das ist mein neuer VNI-Offset für den neuen Tenant. Alle VLANs, die ab dieser Nummer angelegt werden dann, werden sozusagen plus den Offset in VXLANs übersetzt. Wir können das gerade noch mal in der Switch-Config gucken. Wenn wir hier gucken, also die Bridge heißt in der Automatisierung nach dem Tenant VNI Offset. Das ist genau das, was wir auch gerade in Netbox gesehen haben, 28672. Das heißt, wir wissen, alles gehört zu diesem Tenant. dann sehen wir, wir haben VLAN 550 und wenn wir 550 plus das hier rechnen würden, kommen wir genau dabei raus. Ist das logisch? Der Automatismus war nur ein Beispiel. Das ist nicht das, was wir verwenden. Das ist, wie gesagt, selber geschrieben und ein eigener Automatismus, der sagt, wenn ich einen neuen Tenant habe, erstellt zu diesem VNI-Offset und das, was hier steht, ist durch die Automatisierung auch generiert. Da läuft ein Python-Skript im Hintergrund, was in der Netbox nachguckt, was für ein VLAN liegt da an, was für ein VNI-Offset hat dieser Tenant und dann mappt es genau diese VNI dahin. Das ist nichts Proprietäres, sage ich mal. Ich könnte das genauso gut mit einem Juniper-Switch oder ähnlichem machen.
Okay, danke. Ich glaube, es ist eine große Frage, Anmerkung.
Sind gut, wir doch schon okay. Durch. Huch, wann habe ich denn so viel geredet?
Ja, nö, alles gut. Ich hätte jetzt nur kurz noch eine kleine Nachfrage. Tut jetzt nur hoch pushen und wenn, wie oft? Auf das ganze System dann?
Momentan sind wir noch im Aufbau, also relativ oft und relativ häufig. Der Trick ist wirklich, das nur auf den Switchen machen zu lassen, die auch Änderungen erfahren haben. Also
nee, aber dann hast du ja kein Secure of Trust. Weil wenn ich jetzt eine Änderung auf dem Switch mache, was du gerne gemacht hast in deiner Live-Demo, dann ist die nicht in der Netbox. Ich muss immer dafür sorgen, ja eigentlich, dass der Konfiguration der Netbox drauf ist. Entweder Pulleys, das wäre gerade bei Cumulus vielleicht so mein Tipp, lass es dir von den Switchen regelmäßig abholen, dann machst du genau das nur, dass nur der Switch seine Config abholt. Oder pulls oder pushst regelmäßig drauf. Ansonsten hast also es war nicht schön für denjenigen, der was auf der Konsole macht, aber
seid ihr Freunde zufällig, oder?
Ja, ja, nee, wir haben uns vorher abgesprochen. Nein, nein. Wenn du jetzt sagst, Secure of Trust, und so, das ist nur so eine Anmerkung. Jetzt. Und wenn man so ein bisschen was mit Ansible schon gemacht hat, sage ich
also,
das so.
Genau, man kann das beides machen. Das ist ein guter Einwand. Es gibt die Fraktion, die sagt, hey, ich will immer das, was gerade konfiguriert, also in meiner Single Source of Truth konfiguriert ist, auch ausgerollt ist. Es wird nicht da manuell rumgefummelt oder irgendwie hier nochmal VLAN oder da nochmal VLAN weg. Das ist ein Ansatz und da kann man für argumentieren. Ich sage, ich kenne meine Pappenheimer, ich kenne meine Leute. Da wird dann irgendwas nicht automatisiertes.
Ja, gerade weil ich meine Pappenheimer kenne, würde ich es immer von der Netbox nehmen, weil ich meine Pappenheimer kenne. Da hast du gute Pappenheimer. Oder also, Pappenheimerinnen. Also man muss, oder Dings, also gut. Ja.
Also da streiten sich die Philosophen noch drüber, wie man es am besten macht, ob wir es manuell machen oder ob es irgendwer anders machen soll oder ob es einmal am Tag irgendwie automatisch läuft und ansonsten halt manuell. Vielleicht löscht man auch einfach von den Switchen alle SSH-Keys runter und es gibt nur noch einen Automatisierungs-SSH-Key und der Einzige, der da drauf darf oder so.
Ja, okay. Dann danke ich für den Vortrag.